Es klimpert noch ein bisschen. Währenddessen stelle ich mich schon mal vor. Ich bin der Anselm Stiel. Ich darf hier heute mit euch an diesem Tag ein paar Gedanken teilen. Ich darf auch in dieser Gemeinde Pastor sein. Das ist für mich eine große Freude, Menschen zu begleiten, die kurz oder vielleicht auch schon ganz, ganz lange im Glauben unterwegs sind, an allen Stationen ihres Lebens. Und solche Stationen des Lebens haben wir heute auch schon bedacht. Ich nenne mal diese Predigt spontan die Meise. Ja? Ihr werdet verstehen, warum. Wir haben also meine Familie bei uns im Garten, wir haben im Frühsommer eine Meise gefunden, eine junge Meise. Diese Meise war irgendwie ein bisschen lädiert, war irgendwo gegengeflogen und wir haben diese Meise aufgenommen und gepflegt und nach einer Viertelstunde ging es der Meise nicht mehr so gut. Also noch schlechter. Wie soll ich sagen, die Meise hat ihren letzten Flug angetreten. Also die Meise hat sozusagen, schaut die Schwalben von unten an. Ihr versteht, was ich meine, ja? Die Meise ist leider von uns gegangen. Es gab großes Geheul in unserem Garten. Es war wirklich laut. Es wurde laut geschrien und geheult deswegen. Wir mussten diese Meise dann einwickeln und begraben und einen Stein hinlegen. Der Stein wurde beschriftet und ein Kreuz. Es war alles sehr, sehr dramatisch. Und unsere Nachbarn haben gefragt, ob wir professionelle Klageweiber engagiert hatten. Es hat aber dieses Trauerritual hat geholfen. Und so hat dieses Thema im Frühsommer bei uns in der Familie ein wenig stattgefunden. Vor ein paar Tagen bin ich mit einem unserer Söhne von der Kita heimgekommen und wir haben auf dem Weg Hibiskussamen gepflückt. Die sind in solchen kleinen Samenkapseln und der Ottokar, der ist 5, der wollte die dann nehmen und angucken, ja, Hibiskussamen, ja, okay, die wird er einpflanzen und da kommt dann der Baum raus. Ich gesagt, ja, das können wir machen, ne? Müssen wir vielleicht gucken, wann wir das machen und Frühling und so weiter, ne? Und dann gucken, ob dann da was draus wächst. Ja, und ich habe irgendwie das Wort verwendet, ja, und dann erwachen die wieder zum Leben. Und Ottokar sagt, wieso? Naja, im Frühling, da erwacht alles wieder zum Leben. Das ist das Geheimnis des Lebens, habe ich ihm gesagt. Ne? Ich wollte so ein bisschen mysteriös klingen und das schön machen, ne? Das Geheimnis des Lebens. Und Ottokar guckt mich an und sagt, echt? Ja, wirklich. Auch die Meise? Und da muss ich dann sagen, nee, die Meise nicht. Die Meise wird zu Gras. Das ist der Kreislauf des Lebens. Und ja, so ist es. Alles stirbt. Und ich vermute mal, auch wir, du und ich, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nicht bis zum jüngsten Gericht wie so Dörrpflaumen in irgendeiner Gruft liegen, die Gott dann nur noch so einweichen und aufpusten muss. Nein, ich vermute mal, wir werden auch unser Material, die in unseren Molekülen gespeicherte Energie, das wird alles aufgehen und vergehen und weitergehen und sich auflösen und wieder ein neues Leben übergehen. Und das muss auch kein Problem für den Glauben an die Auferweckung sein. Wir als Christen, wir haben so diese Hoffnung, wir glauben, dass wir auferweckt werden. Und dass wir so uns so materiell so verlieren, das muss kein Problem sein. So als ob Gott uns nur auferwecken könnte, wenn alle Knochen beieinander liegen, wenn unsere Gebeine nicht durcheinander geraten. Denken wir an die zahllosen, auf See gebliebenen. Denken wir an die in den Jahrtausenden im Wind verwehten, die zu Rauch und Asche vernichteten. Gott kann jeden wieder zu sich versammeln und auferwecken. Ich denke an zwei Schwestern, die trauern um ihren Bruder. Wir befinden uns im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Johannes berichtet von Jesus. Zwei Schwestern, die da immer mal wieder vorkommen, Maria und Martha, sie trauern um ihren Bruder Lazarus. Die sind mit Jesus befreundet. Und in dieser Begegnung mit dem Tod des Lazarus und mit dieser Trauer, da lesen wir dann in Johannes 11 den Satz, dass Jesus sagt, Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, sagt Jesus. Ja, leben, auch wenn wir sterben, so wie wir eben besprochen haben, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht hilft da erstmal die Vorstellung, wie wir es eben in dem Lied gesungen haben, von einer ewigen Seele. Also wenn so die sterbliche Hülle ja, vielleicht Totalschaden hat oder das Verfallsdatum erreicht hat, dass da so eine, ja, was ist die Seele? Vielleicht wie so eine unsichtbare Version von uns aus dem Körper rausgeht und irgendwo anders hingetragen wird, im Idealfall in die Gegenwart Gottes, in die Begegnung mit Jesus. Diese Vorstellung von der Seele, ja, wenn die so unseren Körper verlässt und dann so durch die Gegend wandert oder getragen wird, so richtig biblisch ist die nicht. Da gibt es andere Einflüsse, wie das kommt. Aber ich finde, dass dieses Bild eine Hilfe ist, vielleicht auch ein Trost. Das Bild soll doch aussagen, da gibt es was an dir, das geht nicht verloren. Da gibt es was an mir, das löst sich nicht auf in nichts. Wir haben in diesem Jahr die wunderschöne Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben das Lied dazu oft gesungen hier in der Gemeinde und wir haben uns auch hier und da mal gefragt, ja, was wäre das für eine Gemeinschaft, wo jeder merkt, ja, ich bin gesehen, ich werde gesehen, weil das nämlich ein Charaktermerkmal Gottes ist, dass er sieht. Vielleicht hat der eine oder die andere eine persönliche Reise mit dem Vers gemacht. Und vielleicht sitzt hier jemand, der fragt sich, naja, wann kommt denn der Moment, in dem Gott mich sieht und in dem ich das merke? Vielleicht findet es auch der eine oder die andere unbequem, wirklich gesehen zu werden. Da gibt es was an dir, das geht nicht verloren. Und das hat auch damit zu tun, Gott sieht dich. Ja, er sieht dich, ja, wer du bist und wie du wurdest. Er sieht deine Schönheit und er sieht auch deinen Selbstbetrug, deinen Mut und deine Liebe. Er sieht alles, was du dir angeeignet hast oder was du dir angeheftet hast. Oder auch das, was dir angeklebt wurde, was in dich eingebrannt wurde, das sieht er. Aber das, was dich beschwert, oder auch das, was du aufgebaut hast. Er sieht das alles, aber er sieht da drin auch etwas Ewiges. Der Franziskanermönch und ich möchte sagen Seelenversteher Richard Rohr, der unterscheidet gerne immer mal zwischen zwei Energien im Leben. Ja, die wir grob der ersten und der zweiten Lebenshälfte zuordnen können. Zwei Energien. In der ersten Lebenshälfte, so Rohr, da ist die Energie des Streitens und des Festhaltens, des Aufbauens. Die hat da ihr Schwergewicht. Wir haben Aufgaben, wir gründen Institutionen, wir kämpfen für unsere Sicht, wir schlagen uns auf eine Seite, wir beziehen Positionen, wir bilden uns aus zu allem, was wir sein und werden können. Und die zweite Lebenshälfte, die hat eine andere Energie, die hat die Energie des Loslassens und des Vertrauens. Die Energie des Loslassens und des Vertrauens, die hat hier das Schwergewicht. Da suchen wir Heilung. Da lernen wir, die Kontrolle abzugeben und dem Prozess zu vertrauen. Wir sehen unseren Schatten ins Auge und wir müssen diese Schatten nicht mehr besiegen oder verstecken, sondern wir integrieren sie. Teil von dieser Bewegung in der zweiten Lebenshälfte ist eben das Erkennen und das Loslassen von Dingen, die nicht mein wahres Selbst sind. Also die Glaubenssätze zum Beispiel, die mir nur übergehängt worden sind. Oder Verletzungen, die mir zugefügt worden sind und die mich jetzt bestimmen. Oder vielleicht mein Bild von mir selbst. Ja, also mein Bild von mir selbst, das ist meine Verzehrbrille, die ich aufhabe, damit ich mich angucken kann, die mich sozusagen besser erscheinen lassen oder anders, als ich vielleicht bin. Das sind alles Dinge, die ja nicht wirklich zu mir gehören, nicht mein wahres Selbst ausmachen. Und das alles, sagt Richard Rohr, in dieser zweiten Lebenshälfte soll erkannt und losgelassen werden. Und ganz am Ende des Lebens, da heißt es, alles muss raus. Und zwar deswegen, weil es darunter, unter all diesem Kram, den wir uns so angezogen und angehäuft haben und der sich abgelegt hat auf unserem Herzen, weil darunter was zu entdecken ist, was wir nicht selbst gebaut und nicht selbst angezogen haben. Da ist nämlich ein wahres Selbst, das, so sagt Richard Rohr, das unzerstörbar ist. Ein wahres Selbst, das unzerstörbar ist. Warum? Weil es das Ich ist, was ganz von Gott kommt. Das kommt ganz von Gott. Ich habe in der Woche jetzt ein schönes Bild in einer Andacht erhalten. Stell dir das, also wir haben eine Andacht gelesen und da war ein schönes Bild drin. Ja, das war so. Stell dir das Kind vor, das du gewesen wärest, als deine Persönlichkeit schon ganz da und ganz erkennbar war. Ja, ihr wisst das, wenn ihr so ein Kind seht und merkt so, das hat diese und jene Persönlichkeit. Stell dir das Kind vor, das du gewesen wärest, als deine Persönlichkeit ganz da und ganz erkennbar war, aber so, als noch keine Trennung und Verletzung dich getroffen hat. Das ist vielleicht ein Bild von deinem wahren Selbst, so wie du gemeint bist, so wie du von Anfang an von Gott gesehen bist. Paulus schreibt im Epheserbrief, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Ja, schon vor Beginn der Welt, von Anfang an. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er damals schon beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Epheser 1. Paulus macht hier mit diesen Sätzen klar, Gott hat mich im Blick. Aber nicht nur, wie ich jetzt gerade bin, mit dem ganzen Kram und dem Leid und so, was ich erlebe und auch zufüge, sondern auch, wie ich schon immer in seinem Herzen geruht habe, also als Idee, als Wesen. So wie er mich immer schon gesehen hat, bis er mich bei meiner Geburt sozusagen ausgeatmet hat. Er sieht in dir und in mir diesen Mensch gewordenen Gedanken, den er hatte. Er sieht, was ich immer sein werde, was sich auch nicht ändert. Da ist was in mir, da ist ein Kern, da ist eine Idee, ein Wesen, was unzerstörbar ist, was man mir auch anfügt und was ich auch erleiden muss. Da ist was Unzerstörbares in dir und in mir, weil es von Gott kommt, von Gott selbst. Das kann man jetzt die Seele nennen oder das wahre Selbst vielleicht. Ich nenne es mal das wahre Selbst. Ja, wir haben ja so ein Bild von uns, wer wir selbst sind. Und ich meine das wahre Selbst, das, was Gott sieht. Dein und mein wahres Selbst, ja, wir wissen das, ich habe es versucht zu beschreiben, das ist auch schon überlagert, ne? Mit einer Menge an Schlacke. Ja, da ist Angst, da ist Stolz, da ist auch Scham, Angewohnheiten, da sind Berufe oder Rollen, die wir so ausfüllen, vielleicht Enttäuschungen, die wir an uns selber sehen oder woran wir auch immer noch denken, wenn wir uns im Spiegel anschauen. Da sind vielleicht fremde Urteile, so bist du, so bist du. Oder eigene Identifikation. Ich bin Leiter des Dienstbereiches sowieso. Ich bin Pastor. Ich stehe auf eigenen Beinen. Oder ich bin Opfer. Ich bin Täter. All diese Dinge, die wir sehen und mit denen wir uns identifizieren, wenn wir in den Spiegel gucken. Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du, wie siehst du? Siehst du, was da ist? Oder siehst du, was in Wahrheit da ist? Kannst du den Blick aushalten? Gar nicht so leicht. Und die Energie der zweiten Lebenshälfte, und ich will damit nicht sagen, dass man die nur ab, ne, also in der zweiten Lebenshälfte haben kann. Du kannst mit 20, 25, 35 Jahren diese Fragen entdecken, wo du merkst, Gott meint was in mir, was nicht der ganze Kram ist, den ich so selber schaffen kann. Und auch als alter Mensch, als 75-jähriger, 80er, kannst du so das Gefühl haben, Mensch, loslassen fällt mir nicht so leicht, anscheinend habe ich die Energie der ersten Lebenshälfte, das heißt, da habe ich ja noch ein paar Jahre. Das ist nicht gesagt. Also diese Energien, die können sich auch über das Leben streuen und mischen. Die Energie der zweiten Lebenshälfte, die will uns in die Zukunft locken und sagen, lass los. Du hast viel geschafft, du hast viel gemacht, alles wunderbar. Und jetzt lass dich auf Gottes Bild von dir ein. Und dieses Loslassen, das nennt Jesus Sterben. Er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Jesus nennt das Sterben, und ich bin der Meinung, es fühlt sich tatsächlich so an. Das ist nicht nur ein Bild oder so eine Metapher. Das stirbt tatsächlich. Das stirbt das Bild, was ich so gerne abgeben würde, vor euch oder vor meiner Familie oder vor wem auch immer. Das stirbt dieses Bild. Da stirbt eine Hoffnung, da stirbt ein Wunsch. Da stirbt meine Illusion über mich selbst. Da muss ich meine Fantasien, was ich alles schaffen kann und wen ich alles retten kann, diese ganzen Fantasien muss ich abgeben, und das fühlt sich an, kann sich anfühlen wie Sterben. Ich kann das Bild, das ich gerne projizieren würde, nach außen nicht aufrechterhalten. Das stirbt etwas. Und im Alter und auch in der Krankheit, da gehen diese Dinge, dieses Sterben, teilweise mit Gewalt. Da bist du nicht aufgefordert, die Dinge loszulassen, sondern da werden sie dir aus den Händen genommen. Da wird es mir körperlich oder auch psychisch genommen, was ich meine, in den Händen zu halten. Und wer da das Loslassen schon gelernt hat, der ist wirklich zu beglückwünschen. Und dann, ganz am Ende, so wie wir sagen, kommt das körperliche Sterben. Und da wird dann nochmal der Rest entfernt, der Rest an Festhalten und an Stolz und Ego und an Illusionen, die ich habe, so von der Welt und von mir, auch von Gott, das wird alles von meinem Herzen gewaschen, und Gott atmet mich wieder ein und nimmt mich auf, und ich erkenne, wer ich tatsächlich in ihm bin, verborgen bei ihm, in Jesus Christus, seit Anbeginn der Zeit, wie Paulus sagt. Da bin ich bei ihm nämlich unzerstörbar und unverlierbar, ganz ich, aber auch ganz in Gott, ganz Liebe und ganz Anbetung. Und ich glaube, dass wenn ich dann so ganz in Gott bin, dann werde ich verstehen und erkennen, warum er immer gesagt hat, fürchte dich nicht. Dass er nämlich etwas in mir bewahrt hat und etwas zu sich geholt hat, was völlig unverletzbar und unzerstörbar ist. Dass die Dinge, worüber ich mir immer Sorgen gemacht habe, gar nicht die sind, die zu halten sind. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese schöne Jahreslosung, die soll mich ja so voll zur Ruhe bringen bei Gott, ne? Dass ich weiß, Gott sieht mich wirklich mit allem, was ich auch an Kram und an Leid hier erlebe und erleide, dass er mich sieht und dass er das wertschätzt und weiß, wie tief und wie schwer das ist vielleicht. Und gleichzeitig heißt es auch, Gott sieht mich, Gott sieht auch in mir das, was wirklich und was unvergänglich ist. Und bei dieser unvergänglichen Natur, bei dieser Seele, bei dieser Ewigkeit, dabei ruft er mich. Und er sagt, komm, wahres Selbst, zeig dich. Ja, er ruft uns bei unserer Ewigkeit, er sagt, komm raus, trau dich, zeig dich, lebe, lass los. Vielleicht sagt er auch, lach mal über dich. Ja, du wirst sowieso abgeben müssen, was du da voller Wichtigkeit festhältst. Vertrau, dass da was in dir ist, das ich halte und das ich bewahre. Komme, was wolle. Da ist was von mir, was unzerstörbar ist, in dir, mein lieber Mensch. was vollkommen heil und dann auch noch in Gott lebt und da ist, ja, wenn wir mal den Löffel abgegeben haben, wenn wir mal, ja, wenn ich mal bei Körperwelten ausgestellt bin, ne, oder was auch immer, da ist was, was auch dann noch bei Gott ist, wenn ich Meisenfutter bin, ja, und unzerstörbar ist. Das ist, ja, das ist der Kreislauf des Lebens, in dem manches von mir dann übergeht, aber das Geheimnis des Lebens ist, du und ich, wir sind von Anbeginn der Zeit bei Gott geliebt und gemeint. Und in Jesus Christus, da hat dieses unzerstörbare, wahre Selbst den Platz und den Ort, wo es heil bleibt und wo es bewahrt ist. Und vielleicht siehst du das gerade nicht. Vielleicht ist es so, als würde ich sagen, Kantstraße, und du sagst, nee, Stadtgarten. Und du schaust in den Spiegel und siehst Stadtgarten, aber Gott sagt Kantstraße. Nein, Gott sagt dein wahres Selbst. Es ist da, es ist ein Geheimnis, das entdeckt werden will. Vielleicht ist es die Hoffnung, das ist der letzte Satz, die ausgedrückt ist, wenn der Liedermacher Jörn Schlüter schreibt in seinem Lied 1000 Meilen, da schreibt er, und singt mein Kahn am jüngsten Tage, so singt er doch an dein Gestade. Diese Hoffnung sei uns mitgegeben. Amen.